Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich, Herr Malzahn.
Malzahn.
Willkommen beim Format Die Kommune der Freiheit. Folge 25, das Interview. Ein amüsant, sarkastisch, ironisches Hörspielerlebnis von Herrn Malzahn und ChatGPT. Danke, ChatGPT 4. Schließt die Augen und taucht ein in eine absurde Kommunenwelt voller Geheimnisse und Abenteuer. Bereitet euch vor, denn die Spannung steigt und wenn die Ohren gespitzt sind, kann die Reise beginnen. Die nachfolgende Geschichte ist rein fiktiv und jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Draußen war es längst dunkel. Rainer saß in seinem Gamingstuhl und schaukelte zufrieden hin und her. Er ließ den Blick über die Bildschirme wandern. Auf dem linken Monitor? Jochen. Brav, fleißig. Sein Kopf war über die Bauskizze gebeugt, sein Körper leicht vorgebeugt, als er konzentriert eine Fliese begutachtete. Das schwache Kellerlicht tauchte seine Gestalt in ein blasses Gelb. Rainer grinste. Die kleine Nachhilfe hatte Wunder gewirkt. Auf dem rechten Monitor die anderen Bewohner. Rainer rollte mit den Augen. Wieder warfen sie sich Kissen zu, wieder lachten sie albern, als hätten sie nichts Besseres zu tun. Doch dann wurde es interessant. Er drehte die Lautsprecher auf. Die versteckten Mikrofone im Gemeinschaftsraum übertrugen jedes Wort.
»Ich muss gestehen, ich hatte noch nie so großen Spaß bei einem Brettspiel!«
Astrids Stimme klang ausgelassen.
»Auch wenn die Würfel irgendwie seltsam sind, sie würfeln nie das, was ich vermute!«
»Vielleicht muss sich deine kosmische Energie einfach etwas ausruhen,«
Beate zwinkerte. Astrid kicherte.
»Das könnte sein! Hier, Lea, fang den Zuckersack!«
Ein Kissen flog durch die Luft. Lea fing es, doch ihr Lächeln war verhalten. Astrid bemerkte es sofort.
»Kindchen, was ist mit dir? Bist du wieder traurig?«
Lea senkte den Blick.
»Ach, es ist nichts.«
Beate runzelte die Stirn.
»Lea, wir hatten darüber gesprochen. Nur wenn du ehrlich zu dir und uns bist, dann können wir dir helfen und beistehen.«
Lea seufzte.
»Hast ja recht, Beate. Es ist nur wegen Jochen. Ich hatte ihn gerade im Flur getroffen und dachte eigentlich, dass er noch nachkommt und hier mitspielen möchte. Ich meine, wir sind doch eine Gemeinschaft. Wir wollen die Abende doch gemeinsam gestalten, oder?«
Gesine nickte nachdenklich.
»Ich hätte es auch noch schöner gefunden, wenn Jochen dabei gewesen wäre.«
Jürgen warf einen Blick auf das Spielfeld.
»Ah, da sprichst du für uns alle. Ich hatte mich eigentlich schon drauf gefreut, mit Jochen im Team zu spielen. Dann hätte das Spielmaterial auch gut ausgereicht.«
Rainer verzog spöttisch das Gesicht und drehte den Lautsprecher aus. Er lehnte sich zurück, ließ die Worte einen Moment in seinem Kopf nachklingen. Dann verzog er seinen Mund zu einem hämischen Lächeln. Mit übertrieben trauriger Stimme schluchzte er ironisch.
»Schade, dass Jochen das nicht gehört hat. Dann wäre er nicht so enttäuscht von euch gewesen.«
Er prustete los und schüttelte den Kopf.
»Ach, Jochen, Jochen!«
Er schüttelte schmunzelnd den Kopf.
»Siehst du, manchmal muss man die Leute nur in die richtige Richtung schubsen.«
Sein Blick wanderte zurück auf den linken Bildschirm. Jochen war immer noch beschäftigt. Er fuhr mit der Hand über eine der Fliesen, prüfte die Kanten, dann beugte er sich erneut über Rainers Skizze, studierte sie genau. Rainer nickte zufrieden.
»Braver Jochen, so mag ich das.«
Er griff nach einer neuen Dose Energy, öffnete sie mit einem Zisch und nahm einen tiefen Schluck. Dann drehte er sich zum PC, öffnete ein Dokument. »Die Antwort auf die Träume 2« stand in großen Buchstaben oben auf der Seite. Sein Meisterwerk, sein Vermächtnis. Mit einem zufriedenen Lächeln setzte er die Finger auf die Tastatur. Es war eine gute Nacht zum Schreiben. Er kniff die Augen zusammen und ging seine Geschichte noch einmal in Gedanken durch. Zuerst kehrte er zu einer alten Villa zurück, wo ihn Caroline nach Jahren sehnsüchtig empfing und eine Nacht voller Leidenschaft mit ihr, Carsten und zwei weiteren Frauen folgte. Am Morgen wurde er jedoch von einer Nachricht des militärischen Abschirmdienstes geweckt. Eine neue Mission rief ihn nach Afrika und trotz aller Bitten verließ er die Villa, um erneut als unaufhaltsamer Held ins Abenteuer zu ziehen. Das ist bisher die beste Zusammenfassung.
Das stimmt einfach alles.
Rainer lächelte. Die Geschichte würde ein Hit werden. Sie war jetzt schon gut, aber jedes Mal, wenn er sich an die Handlung erinnerte, wurde sie noch etwas besser.
Gerade als Rainer seinen Weg fortsetzen wollte, hörte er das Trommeln von Hufen. Ein Kamelreiter stürmte auf ihn zu, das Krummschwert erhoben. Rainer blieb ruhig. Als der Reiter ihn fast erreicht hatte, sprang Rainer mit beeindruckender Geschmeidigkeit zur Seite. Packte den Reiter am Bein und riss ihn vom Kamel. Der Mann fiel unsanft zu Boden und bevor er sich wehren konnte, hatte Rainer ihm bereits das Genick gebrochen. Mit einer ruhigen Bewegung setzte Rainer sich auf das Kamel. »Nicht schlecht«, murmelte er zu sich selbst und ritt langsam weiter den Weg zu Uga Ugma im Kopf. Doch bevor er das Dorf verlassen konnte, hörte er Rufe hinter sich. Die Frauen des Dorfes hatten sich um ihn versammelt. Mit Tränen in den Augen und ehrfürchtigen Blicken flehten sie ihn an zu bleiben.
»Du bist unser Held. Wir sind dir hörig, auf Lebenszeit. Folge uns und wir werden dir für immer dienen.«
Rainer schüttelte den Kopf, ein wenig untröstlich.
»Meine Damen«, sagte er mit einem charmanten Lächeln, »ich würde liebend gern bleiben, aber ich habe eine Mission. Ich verspreche euch jedoch, dass ich zurückkommen werde. Und dann werde ich die ganze Nacht bei euch verbringen.«
Er zwinkerte ihnen zu und die Frauen kreischten vor Freude.
»Haltet mir nur einen Platz im Bett frei.«
Zwinker. Mit diesen Worten ritt er weiter. Das Kamel unter ihm trug ihn auf dem Weg zur nächsten Herausforderung. Der Gedanke, bald zurückzukehren und der Hunger, nicht nur nach Gulasch, ließ ihn zufrieden lächeln. Im nächsten Dorf wartete eine ganze Armee auf Rainer. Die Bewohner hatten bereits von seinem legendären Auftreten gehört und wollten nichts dem Zufall überlassen. Schon von Weitem sah er die Staubwolken, die von einer Gruppe Reiter aufwirbelten, die auf ihn zurasten. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, sprang Rainer von seinem Kamel und landete elegant auf dem Boden. Er packte das Tier am Zügel, drehte es um und ließ es im vollen Galopp direkt auf die Angreifer losstürmen. Die Reiter waren so überrascht, dass sie sich nicht rechtzeitig verteidigen konnten. Das Kamel warf sich mitten in die Menge und die Kämpfer stürzten von ihren Pferden. Rainer nutzte das Chaos, um jeden von ihnen mit einem gezielten Schlag auszuschalten. Boah, ist echt ein gutes Buch. Doch das war nur der Anfang. Kaum hatte er die Reiter besiegt, tauchten plötzlich Ninjas aus den Schatten auf. Sie kamen aus allen Richtungen, mit Schwertern und Schuriken bewaffnet.
»Ninjas? Wirklich?«
dachte Rainer und grinste. Mit übermenschlicher Geschwindigkeit wich er ihren Angriffen aus, sprang hoch in die Luft und drehte sich dabei wie ein Kreisel, um zwei der Angreifer mit einem perfekten Drehkick zu Boden zu schicken. Ein weiterer Ninja kam von hinten, doch Rainer drehte sich blitzschnell um und warf ihm einen Stein an den Kopf, der ihn sofort außer Gefecht setzte. Ein Stein. Dann hörte er ein Donnern, das den Boden erbeben ließ. Ein Panzer rollte auf ihn zu, das Kanonenrohr direkt auf ihn gerichtet. Ohne mit der Wimper zu zucken, wartete Rainer, bis der Panzer feuerte. Im letzten Moment sprang er zur Seite und die Granate verfehlte ihn um Haaresbreite. Mit einem unglaublichen Satz landete er auf dem Panzer, griff in das Gehäuse und bog das Kanonenrohr nach oben, sodass es in den Himmel zeigte. Ab jetzt wird das Buch unrealistisch, Leute. Dann klopfte er auf den Turm und rief den Insassen zu:
»Danke, Jungs, aber das war's für heute.«
Als Antwort stieg weißer Rauch aus dem Panzer und die Soldaten gaben auf. Doch bevor er verschnaufen konnte, trat eine imposante Gestalt vor ihn. Es war eine Karatekämpferin, ihre Augen fest auf ihn gerichtet. Sie machte ein paar beeindruckende Sprünge, Saltos und Drehungen, die Rainer zeigten, dass sie wirklich gut war. Das sind so alles so 80er-Jahre-Filme, ne? Beeindruckend, dachte er, aber das muss doch nicht sein. Mit einem charmanten Lächeln machte er eine einladende Geste und fragte, »Müssen wir wirklich kämpfen? Wäre es nicht viel angenehmer, die Zeit anders zu verbringen?« Seine Worte schienen die Kämpferin zu verzaubern. Ihr strenger Blick wurde weicher und sie nickte fast unmerklich. »Du hast recht«, sagte sie mit einem Lächeln. »Vielleicht sollten wir direkt ins Schlafzimmer gehen?« Rainer hob die Hand. »So gern ich das jetzt machen würde. Meine Mission geht leider vor. Aber ich verspreche dir, nach meiner Mission komme ich zurück. Für eine ganze Nacht.« Die Kämpferin seufzte, aber sie wusste, dass sie ihm nicht widerstehen konnte. »Ein Versprechen ist ein Versprechen«, sagte sie und drängte sich an ihn. »Ich werde auf dich warten.« Bevor sie ihn gehen ließ, verriet sie ihm noch einen wertvollen Tipp. »Uga Ugmas Palast ist gut bewacht, aber es gibt einen geheimen Tunnel, den nur wenige kennen. Wenn du diesen Weg nimmst, wirst du ihn überraschen können.« Rainer nickte dankbar, verabschiedete sich mit einem schnellen Kuss auf die Stirn und setzte seinen Weg fort, bereit für den finalen Showdown. Ende des Absatzes. Der Schlafsaal lag im sanften Halbdunkel. Die Luft war noch warm vom Tag, doch die Müdigkeit lag wie eine schwere Decke über den Bewohnern. Nach und nach hatten sich alle zurückgezogen, die Gespräche waren leiser geworden, das Kichern verklungen. Lea hielt vor Jochens Bett inne. Das Laken war unberührt, die Matratze leer. Neben dem Bett lag eine kleine, verdorrte Blume, zerdrückt, als hätte Jochen sie irgendwann achtlos beiseite gelegt. Lea schluckte. Er gehörte hierher, und doch war er nicht hier. Ein Hauch von Traurigkeit legte sich auf ihre Brust, aber sie schüttelte den Gedanken ab. Es hatte keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Astrid klatschte plötzlich in die Hände.
»So, Leute, ich finde, wir brauchen noch eine kleine Gute-Nacht-Zeremonie. Eine, wie nenne ich das, eine Reise ins Traumland.«
Gesine hob eine Augenbraue.
»Eine Reise ins was?«
»Oh, das klingt spannend.« Beate setzte sich aufrecht in ihrem Bett hin.
»Also, passt auf!«
Astrid richtete sich im Schneidersitz auf und breitete die Arme aus.
»Ich werde euch jetzt mit meiner Stimme sanft in den Schlaf geleiten. Meine Großmutter hat das früher für mich gemacht und es hat immer funktioniert. Vertraut mir!«
Hilde seufzte leise. »Och, Astrid!« Jürgen gähnte.
»Von mir aus, aber, also wenn du singst, bin ich raus.«
Astrid schmunzelte.
»Keine Sorge, das ist was anderes.«
Sie begann mit ruhiger Stimme zu sprechen.
»Stellt euch vor, ihr seid auf einer weichen Wiese. Die Grashalme sind warm unter euren Fingern. Ein leichter Wind weht. Über euch funkeln die Sterne, so klar, so nah, dass ihr glaubt, sie berühren zu können.«
Beate schloss genüsslich die Augen.
»Und dann«, fuhr Astrid fort, »hört ihr das leise Rauschen eines Baches, sanft, beruhigend. Ihr folgt dem Klang und entdeckt einen kleinen versteckten Wasserfall, der in einen glasklaren See plätschert.«
Leas Blick blieb an der verdorrten Blume hängen. Sie hörte Astrids Worte, doch in ihrem Kopf hallten ganz andere Gedanken nach. Jochen, die Ungerechtigkeit, die Lügen. Sie schluckte. Warum fühlte sie sich so verloren?
»Und mit jedem Atemzug«, sagte Astrid weiter, »werdet ihr ruhiger. Eure Sorgen sinken zu Boden wie Blätter im Wind. Gesine atmete tief durch, ihre Lippen zuckten, als hätte sie ein Lächeln im Schlaf gefunden. Jürgen murmelte etwas Unverständliches und drehte sich auf die Seite. Beate gähnte. Hilde schüttelte noch leicht den Kopf, doch dann ließ auch sie sich von Astrids Stimme treiben. Lea lag mit offenen Augen da. Es funktionierte nicht, nicht für sie. Sie zog die Decke fester um sich, ihr Blick verschwamm. Eine einzelne Träne rollte über ihre Wange, doch sie wischte sie schnell weg. Warum war sie traurig? Wegen Jochen? Wegen Rainer? Sie wollte nicht, dass das so viel Einfluss auf sie hatte. Sie wollte das einfach nicht. Neben ihr lag Astrid mit offenen Augen. Ihre Brust hob und senkte sich ruhig, doch Lea wusste, sie schlief nicht. Astrid lag still da, ihre Gedanken woanders. Für sie war die erste Nacht an einem neuen Ort immer etwas Besonderes. Die erste Nacht entschied alles. Und für sie war sie noch lange nicht vorbei. Es war still im Schlafsaal, als Astrid die Augen öffnete. Eine Stunde war vergangen. Sie spürte es ganz genau. Jetzt war der richtige Moment gekommen. Mit der mühelosen Eleganz eines Menschen, der seinen Körper in vollkommener Kontrolle hatte, glitt sie aus dem Bett. Ihre Bewegungen waren lautlos, präzise. Sie hatte gewartet, ihre Energie gesammelt und nun war sie bereit. Ihr ganz persönliches Ritual konnte beginnen. Okay. Barfuß schlich sie durch den dunklen Raum, vorbei an den friedlich schlummernden Gestalten der anderen Bewohner. Lea rührte sich im Schlaf, murmelte etwas Unverständliches, drehte sich dann wieder zur Seite. Astrid schenkte ihr einen flüchtigen Blick, dann verließ sie den Raum. Der Flur lag im dämmerigen Licht. Alles wirkte anders als am Tag, länger, verzerrter, als wäre der Korridor in eine eigene Dimension gerutscht. Astrid achtete nicht darauf, sie wusste genau, wohin sie wollte. Doch dann ein Geräusch. Sie erstarrte mitten in der Bewegung. Ein seltsames, schiefes Jaulen. Irgendwo zwischen einem winselnden Hund, einer verstimmten Geige und einem Wesen aus der Unterwelt. Astrid blinzelte. War das eine Katze? Langsam drehte sie den Kopf in Richtung des Geräuschs. Es kam aus einer Tür, Rainers Tür. Nein, sie wusste, dass sie sie nicht öffnen durfte. Sie hatte sich mit Rüdiger darauf verständigt. Kein Öffnen, keine Regelbrüche, keine neugierigen Blicke in das Reich des Oberhauptes. Aber Lauschen war nicht verboten. Sie näherte sich vorsichtig, trat mit federnden Schritten an die Tür heran und legte das Ohr dagegen. Da war es wieder. Ein gequältes Heulen, ein kläglicher Versuch einer Melodie und dann Worte oder das, was man noch als solche erkennen konnte.
Lebt einer draußen, er wird wahr.
Dann ein unverständliches Nuscheln.
Stelle dich der Gefahr.
Astrid runzelte die Stirn. Er kannte den Text irgendwie nicht. Und doch sang er weiter mit einer Intensität, die sie zugleich faszinierte und abschreckte. Sie musste sich zwingen, nicht loszulachen. Das war nicht einfach nur schief, das war eine völlig neue Interpretation von Musik. Wenn Arnold Schönberg und Jannis Xenakis ein geheimes, grausames Experiment in avantgardistischer Klangzerstörung durchgeführt hätten, es hätte sich vermutlich genau so angehört. Astrid ging sicherheitshalber 2 Schritte zurück. Konzentrier dich. Rüdigers schräges Gejaule hatte sie völlig aus dem Konzept gebracht. Sie musste ihre Gedanken wieder sammeln. Ruhig atmete sie ein, atmete aus, fand langsam zurück in ihren Fokus. Und dann setzte sie ihren Weg fort. Sie betrat den Gemeinschaftsraum. Der Gemeinschaftsraum lag still und verlassen da. Das sanfte Licht der kleinen Nachtlampen warf lange, verzerrte Schatten auf den Boden. Die Möbel wirkten wie schlafende Riesen, die in der Dunkelheit ruhten.
die bunten Kissen, die noch vom ausgelassenen Spiel der Bewohner verstreut lagen, sahen aus, als hätten sie eine eigene Geschichte zu erzählen. Von Lachen, Bewegung, Gemeinschaft. Ein halb ausgetrunkener Becher Tee stand verlassen auf dem Tisch, daneben ein Würfel, der wohl in der Aufregung übersehen worden war. Astrid trat leise ein, zog die Tür hinter sich zu und blieb einen Moment stehen. Sie schloss die Augen, atmete tief ein, hielt den Atem an, ließ ihn dann langsam wieder entweichen. Ja, jetzt konnte ihr Ritual beginnen. Langsam, beinahe tänzerisch, bewegte sie sich durch den Raum. Ihre Füße glitten federleicht über den Boden, kaum mehr als ein Hauch. Mit den Fingerspitzen strich sie über die Lehnen der Sofas, über die Tischkanten, über den Stoff der Kissen. Sie wollte ihn spüren, den Raum, die Atmosphäre, die Energie, die hier noch schwebte. »Der Raum atmet noch«, flüsterte sie. Ja, sie konnte es fühlen, die Freude, die Unbeschwertheit des Abends, die kindliche Begeisterung, die hier noch nachhallte. Und doch war da noch etwas anderes. Eine Lücke, ein fehlender Baustein im Mosaik. Jochen war nicht hier gewesen. Seine Abwesenheit war wie ein blinder Fleck in einem farbenfrohen Bild. Astrid öffnete langsam die Augen und ließ den Blick durch den Raum gleiten, als würde sie eine unsichtbare Schicht der Realität wahrnehmen. Dann ging sie an ihr Fach, in dem sie ihre wenigen Habseligkeiten verstaut hatte. Vor allem wenige, Sorgfältig griff sie nach einem kleinen, in Stoff gewickelten Bündel. Sie löste die Bänder und zog Kreide in einem satten, tiefen Blau hervor, sowie vier kleine Kerzen, die bereits an den Dochten rußgeschwärzt waren. Mit sicherer Hand kniete sie sich auf den Boden und begann, ein Symbol auf die Dielen zu zeichnen. Es war ein altes Zeichen, eines, das nur diejenigen kannten, die sich mit den Wegen der Energien beschäftigten. Ein Kreis, der das Unendliche repräsentierte. Innerhalb des Kreises ein Dreieck, die drei Kräfte des Seins. Und in seiner Mitte ein Punkt. Astrid zeichnete die Linien mit ruhiger, geübter Hand, als hätte sie das Symbol unzählige Male zuvor erschaffen. Dann nahm sie die Kerzen und stellte sie an die vier Himmelsrichtungen rund um das Zeichen. Vier kleine Flammen, die Licht in die Dunkelheit brachten. Eine nach der anderen zündete sie an, flüsterte dabei kaum hörbare Worte, die wie ein sanftes Raunen in der Stille des Raumes schwebten. Schließlich setzte sie sich in die Mitte des Symbols. Sie legte die Hände auf die Knie, richtete ihre Wirbelsäule auf, ließ die Schultern nach hinten sinken. Langsam schloss sie die Augen. Der Raum war nun vollkommen still. Astrid atmete tief ein und formte beim Ausatmen ein langgezogenes das leise durch den Raum vibrierte. Einatmen, ausatmen. Der Klang füllte sie aus, ließ die Luft um sie herum beinahe greifbar werden. Immer wieder ließ sie die Töne in verschiedenen Frequenzen durch sich hindurchfließen. Mit jedem Atemzug wurde die Welt um sie herum unwichtiger. Es gab nur noch das Hier und Jetzt. Astrid öffnete ihren Geist und ließ geschehen, was geschehen sollte. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Atem ruhig und gleichmäßig. Die Wärme der Flammen streichelte ihre Haut, während sie sich in Gedanken an das Universum wandte.
»Danke!«
Sie bedankte sich für das Leben, das sie an diesen Ort geführt hatte, diesen merkwürdigen, chaotischen, manchmal herausfordernden, aber doch einzigartigen Ort. Sie dankte für ihre Gesundheit, für die Kraft, die sie in sich trug. Dafür, dass sie an diesem Tag Lachen geschenkt hatte und dass es ihr gelungen war, andere zu erheitern. Denn was wäre das Leben ohne Freude, ohne das Echo eines echten Lachens? Sie ließ ihre Gedanken ruhen, spürte die Dankbarkeit tief in sich. Dann setzte sie ihr Gebet fort, wandte sich innerlich an die Bewohner der Kommune.
»Danke für die liebevolle Aufnahme.«
Die Sterne mögen ihnen den richtigen Weg weisen, mögen ihre Herzen rein bleiben und ihre Seelen wachsen. Sie wünschte ihnen Frieden, Glück und Harmonie, jeder auf seine Weise in seinem eigenen Tempo. Doch einer von ihnen ließ sie nicht los. Jochen. Er war der Wankelmütigste unter ihnen. Ein Blatt, das ziellos im Wind tanzte, eine Wurzel, die nie festen Boden fand. Astrid spürte die Zerrissenheit in ihm, das Chaos in seinen Gedanken. Sie hoffte, dass er seinen Platz fand, dass seine Wurzeln sich in die Erde verankern und stark wurden.
Möge er sich finden, möge er erkennen, wer er ist, und den Mut haben, seinen Weg zu gehen.
Ein leiser Seufzer entkam ihren Lippen, denn dann war da noch Rüdiger. Ein schwerer Schatten legte sich auf ihre Gedanken. Astrid seufzte erneut, diesmal tiefer, schwerer.
Möge das Universum ihm Gnade schenken.
Möge er eines Tages erkennen, was er angerichtet hatte. Möge er nicht immer weiter in sein Netz aus Manipulation und Lügen verstrickt sein, sondern sich eines Tages vor den Spiegel stellen. Ein Spiegel, der ihm die Wahrheit zeigte, unverfälscht, ungeschönt.
Möge er Reue empfinden, möge er sich ändern.
Ob das möglich war? Astrid wusste es nicht. Sie dachte an ihr Gespräch mit ihm zurück, an diesen Moment, in dem er sie beinahe vor die Tür gesetzt hatte, bis sie den Namen seiner Mutter erwähnte. Etwas in ihm hatte sich da verändert. Ein Flackern war über sein Gesicht gezogen, ein kurzes, kaum merkliches Zucken. Ein Schatten aus der Vergangenheit. Er hatte seine eigene Mutter verstoßen. Astrid schüttelte leicht den Kopf. Was musste diese Frau durchgemacht haben? Ein leiser, warmer Gedanke huschte durch ihren Geist, ein Wunsch sanft wie der Wind.
»Du arme Frau, was hattest du für ein Unglück mit deinem flegelhaften Sohn? Möge dein Herz eines Tages Frieden finden!«
Sie hoffte, dass sie ihm eines Tages vergeben konnte. Nicht für ihn, sondern für sich selbst. Astrid blieb noch eine Weile in dieser Stille, ließ ihre Gebete ins Universum hinausziehen. Dann öffnete sie langsam die Augen. Ihr Blick war klar, ihr Geist ruhig, ihr Herz in Balance. Sie beugte sich nach vorne und blies die Kerzen eine nach der anderen aus. Mit der flachen Hand verwischte sie das Symbol auf dem Boden, ließ die Linien verblassen, bis nur noch das blanke Holz übrig war. Zum Abschluss verbeugte sie sich tief, erst nach Osten, dann nach Westen, dann nach Norden und schließlich nach Süden. Ohne Eile verließ sie den Gemeinschaftsraum, schritt leise durch die dunklen Flure und kehrte in den Schlafsaal zurück. Kaum hatte sie sich in ihr Bett gelegt, schloss sich ihre Müdigkeit wie eine warme Decke um sie. Sie schlief auf der Stelle ein.
Berlin, Friedrichshain, Wednesday Company, spätabends. Das warme Licht der Schreibtischlampe warf weiche Schatten auf die Wände von Felix Büro, während sich auf dem dunklen Holztisch drei dampfende Kaffeetassen neben verstreuten Notizen und technischen Geräten stapelten. Es war spät, viel zu spät für eine neue Besprechung, aber Nikolas war überzeugt, dass es sich lohnte. Mit einem triumphierenden Lächeln ließ er einen kleinen USB-Stick zwischen Daumen und Zeigefinger kreisen.
»Hier ist das Material.«
Er hielt das silberne Ding in die Höhe, als wäre es ein Schatz.
»Alles fertig, das kann so raus.«
Felix, der mit verschränkten Armen in seinem Bürostuhl lehnte, hob eine Braue.
»Nikolas, du spannst uns auf die Folter!«
Beatrice, die es sich mit einer Decke auf dem Ledersofa bequem gemacht hatte, gähnte demonstrativ.
»Und es konnte nicht bis morgen warten?«
Nein, Nikolas grinste. Vertraut mir, ihr müsst das sehen. Jetzt, es ist großartig geworden.
Er steckte den USB-Stick in den Laptop, klickte sich durch die Ordner und wählte schließlich ein Video aus. Die Lüfter des Beamers surrten leise, dann erschien das erste Bild an der Leinwand. Der Bildschirm zeigte eine sonnige Straße vor einem alten Rathaus, dessen hellgelbe Fassade mit Efeu bewachsen war. Davor stand Nikolas selbst, in einem dunklen Mantel, ein Mikrofon in der Hand.
Einen wunderschönen guten Tag. Ihr wollt sicher wissen, wie das mit Rainer alles angefangen hat, richtig?
Er ließ einen kurzen Moment verstreichen, um den Zuschauer einzufangen.
Dazu müssen wir natürlich zu seinen Ursprüngen zurück. Und wer könnte uns besser darüber Auskunft geben, als jemand, der hier wirklich Bescheid weiß?
Nikolas machte eine bedeutungsschwangere Pause.
Der Bürgermeister dieser Gemeinde, Herr Eckenspatz. Mit ihm habe ich nun einen Termin. Schnitt.
Nun saßen sich Nikolas und Sandro Heckenspatz, ein CSU-Politiker Anfang 40 mit sorgfältig gescheiteltem Haar und strengem Blick, in einem nüchtern eingerichteten Büro gegenüber. Ein großes Kruzifix hing an der Wand hinter dem Schreibtisch, daneben eine gerahmte Bayern-Fahne.
Herr Eckenspatz, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ich denke, Sie wissen, worum es geht. Wir möchten verstehen, war Rainer schon immer so?
Ach, Herr Nikolas, ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass das alles erst später eskaliert ist. Aber nein, er war schon immer auffällig.
Können Sie das näher erläutern?
Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Schon als Kind fiel er auf. Er hatte Probleme, sich einzuordnen, hatte immer wieder Ärger in der Schule. Lehrer, Mitschüler, alle hatten es schwer mit ihm. Und dann, als das Internet aufkam,
er machte eine bedeutungsschwangere Pause.
Nun, da wurde alles noch schlimmer.
Inwiefern?
Es fing harmlos an. Er pöbelte online, provozierte Leute, stellte wilde Behauptungen auf. Doch irgendwann wurde daraus ein Teufelskreis. Er wurde zum Mobbingopfer, aber eben auch selbst zum Täter. Er zog Aufmerksamkeit an, negative wie positive. Und je mehr Gegenwind er bekam, desto extremer wurde sein Verhalten.
Nikolas nickte nachdenklich.
Das heißt, die Behörden waren früh involviert.
Herr Nikolas, Sie haben ja keine Ahnung. Die Polizei musste jahrelang mehrmals täglich ausrücken. Es war ein Irrsinn.
Nikolas setzte eine erstaunte Miene auf.
Wirklich so oft?
Ja, fragen Sie mal unseren ehemaligen Polizeibeamten, Herrn Müller. Der hat mehrfach um Versetzung gebeten. Erst wollte er nur weg aus der Gemeinde. Später sagte er sogar, er würde sich lieber nach Berlin-Kreuzberg versetzen lassen.
Kreuzberg? Oha, Sie meinen, er wollte lieber in einem Gebiet mit hoher Kriminalität als weiter mit Rainer zu tun haben?
Ganz genau. Und wissen Sie was? Am Ende hat er den Antrag bewilligt bekommen. Seit 2 Jahren ist er in Hamburg, St. Pauli. Und er sagt, es ist dort entspannter als hier damals.
Nikolas schüttelte amüsiert den Kopf.
Herr Eckenspatz, lassen Sie uns in die Zukunft blicken. Glauben Sie, dass das Thema Rainer irgendwann vorbei sein wird?
Der Bürgermeister lehnte sich vor, verschränkte die Hände auf dem Schreibtisch und wirkte plötzlich noch angespannter.
Wir dachten, das Problem sei mit seinem Auszug endlich gelöst. Deshalb hat die Gemeinde sein ehemaliges Grundstück aufgekauft. Wir wollten nicht, dass es wieder in falsche Hände gerät.
Ein drastischer Schnitt.
Ein notwendiger. Aber leider ist Rainer ja nicht einfach verschwunden. Stattdessen ist er nun Oberhaupt einer FKK-Kommune. Ich sage es mal so. Wir alle wissen um seine Ansichten, um sein Frauenbild. Und nun ist er in einer Position, in der er, Einfluss auf andere hat.
Also bereitet Ihnen das Sorgen?
Natürlich. Ich will mit diesem Mann nie wieder etwas zu tun haben. Und ich hoffe, dass die Leute, die ihm jetzt folgen, irgendwann aufwachen und erkennen, mit wem sie es zu tun haben.
Nikolas ließ das Statement kurz wirken. Dann folgte der Schnitt. Das Video endete. Stille. Beatrice hatte ihre Arme verschränkt. Felix rieb sich mit einer Hand nachdenklich das Kinn. Nikolas blickte sie erwartungsvoll an.
Wow, also, das ist meine Ansage.
Dieser Eckenspatz, er war kein Fan, hm?
Untertreibung des Jahres.
Felix lachte trocken.
Ja, also, das Interview ist wirklich gut geworden. Schön gemacht, Nikolas. Da können wir direkt ein paar Ausschnitte für TikTok rausschneiden. Das bringt auf jeden Fall Aufmerksamkeit.
Nikolas grinste selbstzufrieden.
Danke dir. War gar nicht so leicht, Herrn Eckenspatz für das Gespräch zu gewinnen. Er hat nur zugestimmt, wenn er im Anschluss eine halbe Stunde über kommunale Politik und den positiven Einfluss von CSU-geführten Landkreisen auf die Bundespolitik reden durfte.
Beatrice zog eine Augenbraue hoch.
Und das hast du ernsthaft erlaubt?
Nikolas seufzte theatralisch.
Ach, erlaubt und durchgehalten. Die halbe Stunde zog sich endlos, aber naja, am Ende fiel sie leider der Schere zum Opfer.
Alle lachten. Felix lehnte sich zurück.
Schade, dass wir jetzt nicht noch eine Live-Schalte zu diesem Müller bringen könnten. Das wäre ein herrlicher Übergang.
Nikolas zwinkerte.
Abwarten, Felix. Du unterschätzt mich immer.
Er navigierte mit ein paar schnellen Klicks durch seine Dateien, wählte eine zweite Datei aus und drückte auf Play. Die Kamera zeigte einen belebten Straßenzug in Hamburgs berüchtigtem Kiez St. Pauli. Bunte Leuchtreklamen spiegelten sich auf dem nassen Asphalt und aus einem nahen Club drang dumpfe Musik. Menschen zogen in Gruppen vorbei, Gelächter und Stimmengewirr erfüllten die Luft. In einer ruhigen Ecke stand Nikolas mit Herrn Müller, einem drahtigen Mann Mitte 50 mit einem markanten, kantigen Gesicht. Sein Blick war scharf, doch sein linkes Augenlid zuckte nervös. Ein Überbleibsel aus seiner Zeit in Bayern.
Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Erzählen Sie mir, wie war es, als Polizeibeamter mit Rainer zu tun zu haben?
Ach, wissen's, das war keine normale Arbeit mehr. Der Kerl war einfach beratungsresistent, ein Sturkopf erster Klasse, gefangen in seiner eigenen Welt, wo er sich für einen großen YouTube-Star gehalten hat.
Gab es eine Situation, die Ihnen besonders absurd vorkam?
Müller lachte trocken.
Nur Ahne?
Er schüttelte den Kopf.
Ich sag's Ihnen einmal so. Der hat auf seinem eigenen Hof Plakate verkauft und dann die Polizei gerufen, weil's Leid gekommen sind. Ich mein, da beißt sich doch schon ein wenig, oder?
Nikolas zog überrascht die Augenbrauen hoch.
Er wollte Geld mit den Postern machen, aber sobald Leute kamen, war es ihm zu viel?
Müller nickte energisch.
Genau so war's. Und das war nichts Neues. Wir waren teilweise bis zu 10 Mal am Tag bei ihm draußen.
10 Mal an einem Tag?
Ja, erst war es vielleicht einmal die Woche, dann einmal am Tag, dann, naja, irgendwann hat's nicht mehr ausgehalten.
Was heißt das? Er holte tief Luft.
Zum Schluss hat er die Polizei wegen jedem Dreck angerufen, wo jemand angeblich in seiner Nähe stand, weil er glaubt hat, dass ihn wer filmt, weil ihm das Gesicht von wem nicht gepasst hat. Und wenn wir dann gekommen sind, hat er uns gleich wieder beleidigt.
Nikolas lehnte sich leicht vor.
Beleidigt?
Müller verzog das Gesicht.
Ach, was der uns alles geheißen hat. Faul, inkompetent, Versager. Wir hätten nichts im Griff, würden uns um die wichtigen Sachen nicht kümmern.
Seine Hände ballten sich leicht zu Fäusten, dann entspannte er sich wieder.
Und gleichzeitig hat er selber nichts beigetragen, dass das aufhört.
Herr Müller, mit all Ihrer Erfahrung, was hätte man tun können? Was wäre die beste Lösung gewesen?
Müller lachte leise, aber ohne Humor.
Ganz einfach. Er hätte mit den Provokationen aufhören müssen. keine Videos mehr über seine Kritiker. Ignorieren, Punkt.
Er machte eine kurze Pause, bevor er weitersprach.
Und wenn ihm wer unangenehm war, hätte er einfach im Haus bleiben und uns dann rufen sollen. Stattdessen,
er schüttelte den Kopf.
Jedes Mal ist er wie ein Wahnsinniger raus, hat geschrien, geflucht, Leid bepöbelt. Und dann hat's wieder eine Schlägerei gegeben und dann waren's wieder unsere Schuld. Jedes Mal.
Nikolas ließ das sacken.
Und das hätte wirklich alles verhindert werden können?
Müller nickte ernst. Hundertprozentig. Keiner von uns wollte ihm was Böses. Aber er hat's provoziert, immer wieder. Und irgendwann war's dann zu spät.
Nikolas zögerte, dann stellte er die letzte Frage.
Sie waren Soldat in Afghanistan, bevor Sie zur Polizei gegangen sind, richtig?
Müller nickte.
Ja, 4 Jahre war da unten, danach Polizei.
Was war härter? Müller sah Nikolas einen Moment lang schweigend an. Dann atmete er tief durch und sagte nur einen Satz.
Die schlimmste Zeit war die in Bayern mit Rainer. Schnitt.
Als das Video endete, herrschte für einen Moment absolute Stille. Beatrice räusperte sich und blinzelte langsam.
Das ist ziemlich beeindruckend, Nikolas.
Felix rieb sich nachdenklich über die Stirn.
Wow, also das ist mal eine Aussage.
Nikolas lehnte sich entspannt zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und grinste selbstzufrieden.
Wenn wir das veröffentlichen, dann...
Felix zog die Mundwinkel nach oben.
Oh ja, das geht morgen direkt raus. Noch vor der Zusammenfassung des FKK-Tages in der Kommune.
Sein Grinsen wurde breiter. Vor seinem inneren Auge sah er sich bereits mit dem deutschen Fernsehpreis in der einen und dem Grimme-Preis in der anderen Hand.
Ja, der Grimme-Preis ist dafür bekannt.
Während es tief in der Nacht war und nicht nur die Bewohner der Kommune, sondern auch alle Mitarbeiter der Wednesday Company längst schliefen, brannte in Bergisch Gladbach noch Licht. Es war das Wohnzimmer von Sabine, der Busfahrerin. Sie saß auf ihrer bequemen Couch, die Beine hochgelegt, eine Tasse Tee auf dem Couchtisch. Doch das Getränk war längst kalt geworden. Zu sehr hatte sie sich auf den Bildschirm konzentriert. Der Zugriff auf die Kameras der Kommune war nicht billig gewesen, aber für Sabine war es jeden Cent wert. Sie hätte selbst dort sein können. Fast wäre sie Mitglied geworden. Gerade sah sie einige der neuesten Ausschnitte zum dritten Mal. Da die Wednesday Company die Ausstrahlung bewusst um 3 Tage verzögerte, verfolgte sie in Echtzeit, wie Jochen einen Anhänger schweißte. Eine ominöse Besorgung für Rainer. Sabine schüttelte den Kopf. Wie oft hatte sie Jochen angeschrien? Zwar nicht direkt, aber vor dem Bildschirm. Wie oft hatte sie geflucht, als er sich wieder und wieder Rainers Befehlen beugte? Sie hatte ihm Nachrichten geschickt, ihm ins Gewissen geredet. Bleib stark, setz dich durch, sei kein verdammter Lappen. Lappen. So nannte sie nicht nur Jochen, sondern auch Jürgen. Beide waren für sie eine herbe Enttäuschung, bitte. Sie hatte gehofft, einer von ihnen würde Rainer endlich Paroli bieten. Aber nichts. 2 willige Helfer, 2 Duckmäuser. Und jetzt schweißte Jochen. Natürlich nackt. Funken sprühten, er sah konzentriert aus, aber auch unsicher, als würde er am liebsten jeden Moment davonlaufen. Sabine schüttelte erneut den Kopf. »Ach, Jochen«, murmelte sie leise. Sie erinnerte sich genau an den Moment, als sie vor der Entscheidung gestanden hatte. Wie aufregend das gewesen war, die Vorstellung, Teil von etwas Größerem zu sein. Die Bewerbung war rausgegangen und sie hatte die Zusage erhalten. Die Kommune der Freiheit, das klang wie ein Traum. Und nun? Die Realität sah anders aus. Auf dem Bildschirm standen die anderen Bewohner im Hintergrund, tuschelten, blickten unsicher drein. und dann Rainer, die Arme verschränkt, das Gesicht grimmig, jederzeit bereit, Jochen eine Anweisung hinzuwerfen. Sabine zog sich die Decke enger um die Schultern. Ein Teil von ihr war erleichtert, dass sie nicht dort war. Sie hatte ihr eigenes Leben, ihr eigenes Geld, ihre eigene Wohnung. Sie musste sich Rainers Launen nicht beugen, nicht in einer Kommune frieren, nicht auf Befehle warten. Aber ein anderer Teil fühlte sich schuldig. Sie machte es sich leicht. Sie saß hier in ihrer warmen Wohnung, während dort draußen Menschen in die Irre geführt wurden. Sie wurden manipuliert, ausgenutzt, bloßgestellt und das vor den Augen von tausenden Zuschauern. Ach, ich hätte sie wachschütteln können. Sabine biss sich auf die Lippe. Lea, Beate, Gesine, gute Menschen. Sie waren auf der Suche nach einem Sinn, nach Gemeinschaft, genau wie sie. Aber Rainer? Er versprach ihnen eine Utopie, doch in Wirklichkeit war es eine Sackgasse. Und niemand rüttelte sie wach, niemand hielt sie auf. Sabine fuhr sich durch die Haare. Dann fiel ihr etwas ein. Ihre Kiste. Als sie sich beworben hatte, hatte sie eine Kiste mit persönlichen Dingen gepackt. Erinnerungsstücke, Kleidung, Bücher. Sie hatte sie an die Wednesday Company geschickt, genau wie die anderen Kandidaten. Wo war ihre Kiste jetzt? Auf den Kameras hatte sie gesehen, wie die anderen ihre Sachen auspacken durften. Also musste ihre Kiste noch dort sein. Ein Gedanke schlich sich in ihren Kopf. Was wäre, wenn ich einfach ins hinfahre? Nicht, um Teil der Kommune zu werden, niemals, aber um ihre Sachen zu holen. Und vielleicht, nur vielleicht, um mit den Bewohnern zu reden. Vielleicht gab es einen Weg, ihnen zu helfen. Sabine seufzte und sah auf die Uhr, 4.23 Uhr. In 2 Stunden musste sie aufstehen, ihr Bus wartete nicht. Morgen. Vielleicht hatte sie morgen mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Rainer thronte majestätisch auf einem gewaltigen Sitz aus purem Gold, die Lehnen kunstvoll verziert mit Drachenköpfen, die Rubine in den Augen trugen. Unter ihm lag ein samtiges Kissen, auf dem sein gewaltiger Körper ruhte. Ringsum breitete sich eine paradiesische Insel aus, umgeben von einem türkisfarbenen Meer, das in der Ferne mit dem Himmel zu verschmelzen schien. Um ihn herum bewegten sich makellose Frauen mit langen, wallenden Haaren, ihre Körper glänzend wie von goldenem Licht durchflutet. Sie waren wunderschön, jeder einzelne von ihnen, perfekt geformt, willig. Sanfte Hände strichen über seine Beine, massierten seine Füße, streichelten seine Waden mit einer Andacht, die ihn tief berührte. Ihre Stimmen, weich, süß wie Honig, umspielten ihn wie eine Melodie. »O Rainer, du bist so stark, so würdig, so mächtig.« Er lächelte selbstgefällig und ließ sich noch tiefer in den Thron sinken. Ja, genau das wollte er hören. Eine der Frauen, eine üppige Schönheit, eine Wuchtbrumme, eine üppige Schönheit mit schimmerndem Haar, hielt ihm eine große Schale mit Früchten hin. Saftige Weintrauben, pralle Feigen, Wurstscheiben, feinster Qualität, okay. Mit grazilen Fingern nahm sie eine Weintraube und führte sie langsam an seine Lippen. Ihre Augen funkelten voller Bewunderung. »Lass mich dich nähren, mein König!« Er öffnete den Mund, ließ sich die Traube auf die Zunge legen und biss genüsslich hinein. Süße Flüssigkeit explodierte in seinem Mund, während eine andere Frau seine breiten Schultern mit duftenden Ölen einrieb. Und das ist nicht sein Buch. Ah, okay. Ja, brummte er zufrieden.
Ihr wisst, wie ihr mich zu befriedigen habt. Oh ja, ihr wisst es genau.
Eine leise Melodie erklang, gespielt von einer Lautenspielerin, die auf einem seidenen Kissen kauerte. Alles war perfekt, so wie es sein sollte. Dann trat eine neue Frau hervor, geschmeidig wie eine Raubkatze. Sie war schöner als alle anderen, ihre Haut war makellos, ihre Bewegungen flossen wie Wasser. Sie kam näher, ihre Lippen öffneten sich, hauchten einen warmen Atemzug gegen sein Ohr. »Rainer«, er hielt den Atem an, »ich liebe deine trainierten Beine«, er grinste. Natürlich tat sie das. Doch dann, ein Zucken ging durch seinen Körper, ein Stirnrunzeln erschien auf seinem Gesicht. »Lieber Rüdiger«, sein Herzschlag stockte. Was? Die paradiesische Szenerie begann zu flimmern. Die Frauen verschwammen, ihre Umrisse verzerrten sich wie in einer Spiegelung auf bewegtem Wasser. »Du bist so stark, so klug, Rüdiger, so besonders, Rüdiger. Nein, nein, und mit besonders meine ich.« Die Welt wurde blasser, neigte sich, als würde der Boden unter ihm verschwinden. »Besonders wundervoll, lieber Rüdiger, Rüdiger!« Ein Wort wie ein Hammerschlag. »Rüdiger, Rüdiger!« Die Stimme wurde schriller, lauter, wuchtiger, bis sie in seinem Kopf hämmerte wie ein Presslufthammer. Er riss die Augen auf. Kein goldener Thron, keine willigen Frauen, kein Paradies. Nur das dämmerige Licht des Intimschlafsaals, die stickige Luft und das entfernte Summen eines Generators. Rainer blinzelte, seine Gedanken taumelten noch zwischen Traum und Realität. Sein Herz pochte wild, sein Körper fühlte sich heiß an. Doch dann bemerkte er eine Bewegung. Über ihm beugte sich eine Gestalt. Astrid. Ihr Gesicht war ihm viel zu nah, ihre Lippen verzogen sich zu einem amüsierten Lächeln. »Na, hast du gut geschlafen, Rüdiger?« fragte sie mit neckendem Unterton. Rainers Miene verdüsterte sich augenblicklich.
»Walter, Astrid, ich hatte gerade...«
»Geschlafen?« fiel sie ihm ins Wort, eine Augenbraue spöttisch hochgezogen.
»Ja, und ich hatte gerade einen richtig guten Traum. Den will ich wieder haben.«
Astrid kicherte leise. »So? Ich hatte mir nur Sorgen gemacht.« Rainer kniff die Augen zusammen und schüttelte sich, als wollte er die letzten Reste des Traums festhalten. Dann drückte er Astrid genervt von sich weg.
»Was willst du, Astrid?«
brummte er. Sie ließ sich nicht beirren. »Du hast im Schlaf irgendwas über Lea gemurmelt und dabei ziemlich laut gestöhnt.« Sie grinste breit. »Möchtest du, dass ich eine Traumaustreibung vornehme? Zur Vertreibung der bösen Geister?« Rainers Gesicht lief rot an.
»Was?«
Er sprang auf, funkelte sie an.
»Der einzige böse Ding, Geist, bist du!«
Er fuchtelte mit den Armen und wies sie aus dem Raum. Astrid hob unschuldig die Hände.
»Nur, ich gehe ja, mein Lieber, aber vergiss nie, der kleine Rüdmann sollte sich nicht so sehr in wilde Träume flüchten, nur weil er Angst vor der Realität hat.«
Rainers Hände ballten sich zu Fäusten.
»Ich bin nicht der Rüdmann, verdammte Axt!«
brüllte er.
»Ich bin der Reimann, wenn überhaupt!«
Astrid zuckte nur mit den Schultern und verließ den Raum mit einem breiten, spöttischem Grinsen. Rainer blieb zurück, schnaufte wütend, dann ließ er sich wieder auf sein Bett krachen. Das Holzgestell ächzte bedrohlich unter seinem Gewicht. Einen Moment lang starrte er zur Decke. Dann knurrte er leise.
»Verdammte Astrid!«
Dann verließ er das Schlafzimmer und ließ die Tür extra laut ins Schloss fallen. Ein ohrenbetäubender Knall, der durch die Stille des frühen Morgens hallte. Ein kleines, trotziges Zeichen seiner Frustration. Sollen sie ruhig wissen, dass er schlechte Laune hatte. Als er seinen Raum betrat, steuerte er direkt auf die Kaffeemaschine zu. 3 extra Zuckerwürfel. Mindestens. Während das Gerät langsam vor sich hin blubberte, riss er eine Dose Monster Energy auf und nahm einen großen Schluck. Die kalte Flüssigkeit durchströmte ihn. Er schmatzte genüsslich. Seine Gedanken kreisten um Astrid. Schon wieder hatte sie ihn Rüdmann genannt. Er hasste es. Immer mehr. Es war wie ein Juckreiz, den er nicht los wurde. Und schlimmer noch, er konnte es nicht abstellen. Astrid machte, was sie wollte. So wie sie da rumlief, mit ihrem Grinsen, ihren Kommentaren, ihrer komischen Spiritualität. Er musste sie unter Kontrolle bringen. So wie Jochen. Jochen war längst in der Spur. Jochen tanzte nach seiner Pfeife. Astrid würde das auch tun. Bald. Er nahm einen weiteren Schluck aus der Monsterdose. Monster, voll das Monster. Warum genau hatte er sie nochmal in die Kommune gelassen? Er überlegte. Im Grunde genommen nur deshalb, weil sie eine Frau war. Dann fiel ihm noch etwas ein. Diese Pia mit ihrer verdammten E-Mail. Sie hatte so vehement darauf bestanden, dass sie eine Frau war.
Ich bin eine Frau, ich bin eine Frau,
äffte Rainer sie nach. War das etwa Absicht? War das ein Trick, eine Masche, um ihn zu manipulieren? Ihn weich zu kochen? Das Schlimmste war, er merkte, dass es funktionierte. Er starrte auf den Bildschirm. Seine Hände schwebten über die Tastatur. War Pia etwa eine Haterin? Rainer biss die Zähne zusammen und versuchte, ruhig zu bleiben. Der Kaffee war fertig. Er goss ihn in eine Tasse, nahm einen Schluck, dann noch einen. Süß, stark, gut. Abwechselnd trank er von der Monsterdose und dem Kaffee, während er sich auf seinem PC ins österreichische Erotikforum einloggte. Seine Augen huschten über die Beiträge.
Ach, wenn doch nur jeder Bewohner der Kommune so arbeitsam und fleißig wäre wie ich,
murmelte er vor sich hin.
Dann wären wir schon viel weiter.
Sein Blick schweifte durch den Raum. Er blieb an der Papierrolle hängen. Die hatte er von Nikolas bekommen. Oder war es Felix? Egal, es war Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Er rollte die beiden Poster aus, nahm ein paar Reißzwecken und begann, sie an der Wand zu befestigen. Dass er dabei eine Steckdose überdeckte und somit unbrauchbar machte, störte ihn nicht. Er trat einen Schritt zurück, stemmte die Hände in die Hüften und betrachtete sein Werk. Ein Poster zeigte eine brennende Schrift. Getrollt wird nett, wer trollt, fliegt. Rainer nickte anerkennend.
Ach, das könnte eigentlich eine weitere Kommunenregel werden.
Das andere Poster war von Amon Amarth. Ein Klassiker. Es erinnerte ihn an sein Lieblingsshirt, das er früher ständig getragen hatte. Er passte da bestimmt noch rein. Aber in der FKK-Kommune? Da brauchte er kein Shirt. Er ließ sich auf sein Zarensofa sinken, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und grinste zufrieden. Ein produktiver Morgen. Zur gleichen Zeit stand Astrid in der Mitte des Gemeinschaftsraums, genau an der Stelle, an der sie gestern ihr Ritual abgehalten hatte. Sie schloss die Augen und atmete tief ein. Der Duft von Räucherwerk hing noch immer in der Luft, ein Hauch von verbranntem Salbei und Sandelholz. Sie erinnerte sich an den besonderen Moment, die Energie, die durch ihre Adern geströmt war, das Gefühl der Verbundenheit mit höheren Mächten. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Dann öffnete sie die Augen, die im schummrigen Licht zu funkeln schienen. Mit federnden Schritten eilte sie zu ihrem Fach und zog mit einer fast zeremoniellen Geste ihre rituellen Gegenstände hervor. Eine kleine Kristallkugel, die das Licht in regenbogenfarbenen Mustern brach, eine handgeschnitzte Göttinnenfigur aus Ebenholz, ein Bündel getrockneter Kräuter, das sie die neun heiligen Stängel nannte, und ein geheimnisvolles Pendel aus Tigerauge, das sie stets mit Ehrfurcht behandelte. Selbstverständlich. Zudem entrollte sie eine Stoffbahn mit aufgestickten alten Symbolen, die sie liebevoll den Schleier der Anderswelt nannte. Immer dabei. Mit all diesen Dingen begann sie sich durch den Raum zu bewegen, in einem Tanz, der an einen schwebenden Nebel erinnerte. Ihre Bewegungen waren anmutig, beinahe tranceartig, als ob sie von einer unsichtbaren Kraft getragen wurde. Dabei erhob sie ihre Stimme, ein Gesang, der sich irgendwo zwischen Zwölftonmusik und frei improvisiertem Schamanenschanting bewegte. Aha. Ihre Stimme war mal sanft und flüsternd wie der Wind durch hohe Gräser, dann wieder kraftvoll und drängend, als ob sie eine uralte Kraft aus ihrem Inneren befreite. Während sie tanzte, führte Astrid Selbstgespräche, in denen sie sich mit den Geistern der Natur und den Energien des Universums austauschte. Ihre Worte waren voller Ehrfurcht.
O große Mutter Erde, wir rufen deine Lebenskraft herbei. Lass das Gemüse in unserem Garten gedeihen, damit wir gesunde und kräftige Körper haben. Und nicht nur solche, die Monster Energy trinken und dann meinen, sie hätten die Weisheit gepachtet.
Sie hielt die Kristallkugel in beiden Händen, drehte sie langsam und murmelte.
O heiliges Licht der Sphären, offenbare mir die Geheimnisse der Zeit.
Dann hielt sie inne, neigte den Kopf zur Seite und schien zu lauschen.
Was? Was sagt ihr, ihr alten Ahnen? Oh ja, ja, ich verstehe. Nein, ich glaube nicht, dass Jürgen ein wiedergeborener Sonnengott ist, aber er bemüht sich sehr. Ja, ich werde es ihm ausrichten.
In diesem Moment begann sich die Tür zum Schlafsaal zu öffnen. Der Singsang hatte die ersten Bewohner geweckt. Jürgen war als erster auf den Beinen. Seine Augen blitzten voller Begeisterung. Er lauschte einen Moment lang, schien wie elektrisiert. Dann zuckten seine Beine, sein Körper vibrierte und plötzlich sprang er aus dem Bett. Er eilte zu Astrid in den Gemeinschaftsraum, riss die Arme in die Luft und begann sich im Rhythmus der Musik zu bewegen. Seine Bewegungen waren weniger fließend als die von Astrid, eher eine Mischung aus begeistertem Pogo-Tanz und einer unbeholfenen Imitation von Ritualbewegungen. Aber er war dabei und er fühlte es.
Ja, ich spüre es. Die Energie, die Schwingungen, das Universum, das spricht zu uns, Schwester,
rief er aus. Astrid warf ihm einen wohlwollenden Blick zu.
Natürlich tut es das, Jürgen, natürlich.
Im Schlafsaal hingegen drückte sich Jochen stöhnend das Kissen auf die Ohren.
Oh, nicht schon wieder dieser Quatsch,
murmelte er, bevor er sich umdrehte und versuchte, weiterzuschlafen. Zu allem Überfluss hatte Jürgen vergessen, die Tür zu schließen, sodass Astrids Gesänge in voller Lautstärke durch den Schlafsaal hallten. Einige der anderen Bewohner reagierten unterschiedlich darauf. Manche genervt, manche schmunzelnd. Sie gingen langsam in die Küche, begannen das Frühstück vorzubereiten, während sie mit mildem Lächeln in den Gemeinschaftsraum blickten, wo Jürgen und Astrid ekstatisch tanzten. Nur Hilde wirkte traurig. Jürgen hatte in dieser Nacht nicht neben ihr geschlafen. Die erste Nacht, seit sie in der Kommune waren. Sie betrachtete ihn von der Küchentür aus, wie er sich voller Begeisterung Astrids Ritual hingab, und ihr Herz zog sich zusammen. Der Einzige, der nichts davon mitbekam, war Rainer. Er saß auf seinem Zarensofa, die Kopfhörer tief über die Ohren gezogen, während er laut Amona Mars hörte. Sein Blick war auf die Monitore gerichtet, wo sich das Spektakel im Gemeinschaftsraum abspielte, aber ohne Ton. Ein kurzer Blick auf Jürgen, der wild herumzuckte, ein Blick auf Astrid, die mit erhobenen Händen tanzte. Rainer verzog das Gesicht und stellte die Musik noch lauter. Natürlich tat er das, was auch sonst. Vielen Dank fürs Dabeisein und Lauschen. Mögen die Eindrücke dieser Folge noch lange in unseren Gedanken nachhallen, uns stets vor unsinnigen Überlegungen und Taten schützen und uns das Morgenritual nicht ganz so ausgiebig werden lassen wie bei Astrid. Ich freue mich über eure Anregungen und Vorschläge darüber, wie es in der Kommune weitergehen könnte. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und bis dahin, Mädel auf.
Mädel auf. Ah, Mädel auf, Mädel auf, ah, Mädel auf, Mädel auf, ah.